BR Heimat. Habe die Ehre.
Wenn's draußen stürmt und wart, ist drinnen warm umstarrt. Soll ein Sprichwort sein, passt zum Monat Januar. Und ich sage herzlich grüß Gott, Hermine Kaiser, heute am Mikrofon bei Habe die Ehre. Um Brauchtum geht es heute auch mit unserer Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher. Und natürlich heute am 16. Januar um den Januar. Der war nämlich für die Menschen weit bis ins 20. Jahrhundert hinein gekennzeichnet von dem Kampf gegen die Kälte, gegen Hunger und gegen Krankheit. Umso dringender ist auch das Bedürfnis dann gewesen zu erfahren, wie lang denn der Winter noch dauern wird und wie hart Kälte, Schnee den Menschen und den Tieren zusetzen werden. Und drum hat man ganz viel um die Heiligen sich gekümmert und geschaut, was die Jahreszeit bringt. Darüber ratschen wir heute auf jeden Fall. Wir reden aber auch über die Namenstage, also über die Heiligen, wie wir schon gesagt haben, und über Brauchtum im Monat Januar. Bei mir zu Gast, Dorothea Steinbacher, wie immer einmal im Monat. Und zu Beginn des Jahres ratschen wir gleich über den ersten Monat des Jahres. Ich freue mich auf meinen Gast. Schön, wenn Sie auch zuhören, gleich nach der nächsten Musik. Habe die Ehre. Servus und grüß Gott, sage ich zu Dorothea Steinbacher. Fangen wir das neue Jahr gemeinsam an.
Guten Morgen, liebe Hermine.
Das Jahr, der Januar, haben wir gerade eben gesagt, ist ein ganz wichtiger Monat. Und du hast ganz vieles dabei, was im Januar wichtig ist. Weil eines ist besonders wichtig, das Wetter natürlich.
Das Wetter, ganz enorm wichtig, ist also eigentlich das ganze Jahr wichtig. Aber wenn es jetzt so wahnsinnig kalt ist, haben die Leute natürlich früher immer Angst gehabt, dass diese Kälte bleibt und wollten wissen, wie lang sie bleibt, weil sie natürlich darauf angewiesen waren, dass es irgendwann wieder warm wird und dass sie ihre Felder wieder bestellen können und dass wieder was wächst, dass man auch in der Natur wieder was sammeln kann.
Dass es heller wird?
Dass es heller wird, damit man eine längere Lichtzeit hat zum Arbeiten. Und dass auch das Vieh wieder in die Gänge kommt sozusagen, weil wenn es so wahnsinnig kalt ist, dann legen die Hähner nicht, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn die Ohrbäuerin sagt, na, heute habe ich nicht so viel Ohr für die Hähner, legen einfach nicht. Das Futter für die Kühe, also für die Tiere, die im Stall stehen, für die Vierbeiner, muss eingeteilt werden, damit das reicht, so lange, bis endlich wieder was wächst auf der Wiese. Und man muss auch schauen, dass die Tiere nicht krank werden, wenn die so eng im Stall stehen und nicht ins Freie raus können. Also das war insgesamt viel beschwerlicher, diese dunkle Jahreszeit, obwohl man sich das immer so lauschig vorgestellt hat. Ach, da heizt man einen Kamin ein und setzt sich daneben und tut Stricker und muss nicht so viel arbeiten. Und die Frauen gehen abends zum Spinnen und ratschen und verzeihen sich schöne alte Märchen. Das hat man sich so romantisch vorgestellt, aber so romantisch war das gar nicht. Weil die Leute gefroren haben und Hunger gehabt haben und sich Sorgen gemacht haben. Und umso wichtiger war es, das Wetter zu beobachten oder auch auf die überlieferten Weisheiten der Vorfahren zurückzugreifen und zu sagen, ja, der Opa hat schon einmal gesagt, jetzt wenn dann einmal, ich weiß nicht, Mattheiß ist oder wenn drei Könige mal ist, dann werden die Tage wieder länger und so weiter. Und so sind viele Bauernregeln und viele Regeln entstanden, an die man sich geklammert hat quasi in der Hoffnung, dass sie zutreffen und dass tatsächlich das Licht wieder mehr wird, dass es wieder wärmer wird und dass man bald wieder was anbauen kann.
Ja, wir gehen ja bei dieser Idealisierung davon aus, dass man nicht bloß am Kachelofen Wärme hat, sondern überhaupt im ganzen Raum, dass es hell ist, dass man einfach das Licht anmacht, dass man sich heiß duschen kann. Und das war ja bei unseren Vorfahren überhaupt nicht so. Dann ist es klamm und kreiselig gewesen und es war nur auf der Vorderseite, wenn man vorm Ofen gesessen ist, war es warm und am Herd, aber sonst war es eisig kalt. Also ich weiß noch, wie mir mal jemand erzählt hat, dass man an der Bettdecke fast festgefroren ist, weil es in der Kammer so kalt war.
Ja, und das also in der Früh innen an den Fenstern, die waren natürlich einfach verglast, wenn man überhaupt Fenster gehabt hat, Eisblumen gewachsen sind. Also so kalt war das auch innen in den Zimmern. Und dann haben wir auch keine schönen elektrischen Heizdecken gehabt oder so, wie man sich's heute vielleicht einfach zulegen würde. Und auch diese Gummiwärmflaschen, die wir heute haben, hat es noch nicht gegeben. Da hat man sich einfach warme Steine warm gemacht. Die hat man auf den Ofen gelegt. Und wenn die dann so richtig schön erhitzt waren, dann hat man die ins Bett eingelegt und damit man sie nicht verbrennt, hat man vielleicht noch irgendeinen Kopfkissenbezug drumherum gewickelt. Und so ist der schwere, heiße Stein im Bett gelegen, immer eine Gratwanderung zwischen zu kalt und zu schwer und zu heiß und verbrennt oder so. Dann hat es diese, die man vielleicht noch vom Antiquitätenladen kennt oder vielleicht noch von der Oma oder Uroma, diese kupfernen, metallenen, rundovalen Wärmflaschen, die oben so einen Auslass, so einen Schraubverschluss gehabt haben, wo man heißes Wasser hat einfüllen können. Aber nachdem das Metall ja die Wärme unglaublich gut leitet, war das auch sehr gefährlich, dass man sich da verbrennt. Also da ist sicher oft was passiert. Also diese die Wärme und das Heizen war ein ganz großes Problem. Es gibt eine wunderbare Illustration in einer Buchmalerei aus dem 16. Jahrhundert oder so vom Jean-Duc de Berry, das Stundenbuch. Da sitzen die, und das Besondere an diesem Buch ist, an dieser Handschrift ist, dass sehr viele Szenen drin sind, die also nicht nur Kaiser und Könige und Schlachten oder Evangelisten und religiöse Szenen zeigen, sondern dass Szenen aus dem Volk von den einfachen Leuten abgebildet sind. Das ist das Besondere. Und da erinnere ich mich an ein Bild, was ich nie vergessen werde, was mich sehr beeindruckt hat. Da sitzen die Hausgenossen in einem Bauernhof um die einzige Feuerstelle, wo dann auch gekocht wurde. Aber das ist eine große Feuerstelle quasi mitten in einer großen Küche in einem Bauernhaus. Und die Frauen haben alle auf der Vorderseite, wo es also Richtung Feuer sitzen, haben es alle die Röcke geschürzt, so also ganz hoch auf, und man sieht, dass die nichts drunter anhaben. Aber so sind die rund ums Feuer gesitzt. Es hat natürlich schon eine erotische Konnotation, dieses Bild. Aber die sind tatsächlich so ums Feuer gesitzt und haben versucht, maximale Wärme irgendwo auf sich kommen zu lassen. Und weil die Frauen ja viele Röcke teilweise übereinander angehabt haben, haben sie einfach die Röcke hochgehoben, damit also möglichst an den Körper viel Wärme hinkommt. Also das ist für mich ein Sinnbild dafür, wie sehr die Leute gefroren haben. Oder wenn ich denke an Island, wo sie bis ins 20. Jahrhundert in Torfhäusern gewohnt haben, bei minus, ich weiß nicht wie viel Grad, und Schneestürmen oder so, wo also diese Torfhäuser tatsächlich, man muss sich das vorstellen, oder Grashäuser aus Grassoden, also diese Grassoden, die man mit dem Spaten aussticht, oben ist Gras, unten ist Erden, und da hat man Häuser draus gebaut, hat Dächer damit gedeckt. Also das war feucht ohne Ende, das hat geschimmelt.
Die Kinder sind gleich, gestorben. Wenn du das erzählst.
Ja, da sind die Kinder gestorben. Und die alten Leute haben, ich weiß nicht, alle Gicht und sonst was und Gelenkschmerzen gehabt. Und wenn man sich das alles vorstellt, dann denke ich mir, weiß nicht, gestern haben auch Freundinnen gesagt, mei, der Winter zirkt sich so und es darf jetzt langsam wieder besser werden. Und natürlich möchten wir alle, dass endlich mal wieder warm und Frühling und sonnig wird. Aber ich finde, da muss man dann immer so mit Karl Valentin sagen, ich reg mich nicht auf, wenn es regnet, weil wenn ich mich aufregt, dann regnet es auch. Also, und muss froh sein, dass wir ein warmes Haus haben, wie du sagst, dass wir Heizung haben, dass wir fließend warmes Wasser haben, dass wir uns duschen können und die Heizung aufdrehen können und das elektrische Licht aufdrehen können. Also eigentlich haben wir schon ganz gut und müssen uns über den Winter nicht beschweren.
Also die gute alte Zeit war eine gute kalte Zeit auf jeden Fall.
Das mit Sicherheit.
Der Monat Januar, der kalte Monat, und so fangen wir jetzt gleich an. Was ist da wichtig beim Brauchtum Dorothea? Vieles.
Ganz vieles, aber abgesehen von den Bauernregeln gibt es auch einige ganz wichtige Heilige, an die man sich dann natürlich gewendet hat. Der Antonius der Große zum Beispiel, der hat morgen schon seinen Namenstag.
Und deswegen ich muss was lachen, weil ich schon weiß, weil der Begriff gleich fällt und den finde ich sehr lustig. Also der heilige Antonius, nicht der Anton, der Antonius.
Der Antonius,
ist genau. Derselbe.
Ja, Anton ist einfach die Verkürzung von Antonius. Es gibt ja zwei Antoniusse. Es gibt den Antonius von Padua, das ist der Schlamperdonald, der hat im Sommer Namenstag. Und dann gibt es den Antonius den Großen, nicht lachen, das ist der Saudonald. Auf das hast du wahrscheinlich gewartet.
Ja, eben.
Das ist der Antonius mit dem Schwein. Der hat ein Schwein als Attribut dabei. Und früher war aber was anderes als das Schwein viel wichtiger, nämlich seine vermutete Wirkung gegen das sogenannte Antoniusfeuer. Das ist eine Erkrankung, die es bis ins 20. Jahrhundert gegeben hat, aber eigentlich ab dem 19. Jahrhundert oder seit dem 19. Jahrhundert im Abklingen ist. Und zwar ist es eine Mutterkornvergiftung. Mutterkorn ist eine Pilzstruktur, ein Pilz, der sich ins Getreide einschmuggelt sozusagen und der noch dazu ausschaut, kornähnlich heißt es immer. Also wenn ich ein riesen Eimer oder Schüssel voll Getreide anschaue und da sind solche Mutterkörner drin, diese Pilzkörner, dann schauen die fast aus wie ein bisschen dunklere Getreidekörner. Und deswegen sind die früher oft übersehen worden. Man hat es aber auch nicht genau gewusst, wie gefährlich die sind. Noch dazu muss man sagen, im Weizen fallen die auf, aber im Roggen fallen die nicht so auf, weil die Roggenkörner ja auch dunkler, bräuner sind als die Weizenkörner. Und da fällt dieses dunkle Mutterkorn, dieser Pilz, dieser eigenartige, der fällt da gar nicht so auf. Und das ist über tausende von Jahren, seit der Mensch Getreide anbaut, natürlich immer wieder vorgekommen, dass dieser Mutterkornpilz sich in das geerntete Getreide einschmuggelt. Der ist unglaublich giftig, da sind Alkaloide drin, die man auch aus anderen Pflanzen kennt. Aber wenn man das natürlich in größeren Mengen zu sich nimmt, dann können die Verheerendes anrichten, diese Alkaloide. Also die führen im Körper bei eben größere Aufnahme dazu, dass sich die Gefäße verengen, dass die Durchblutung langsamer wird und dass deshalb besonders die Extremitäten schlechter durchblutet werden und allmählich absterben. Also das sind dann so eine Art lepröse Erscheinungen.
Also man vergiftet sich mit
man vergiftet sich mit diesem Mutterkornpilz. Und die Giftstoffe, die da drin sind, sind Alkaloide, die auch in anderen Pflanzen vorkommen. Aber weil man dieses Getreide ja in größerer Menge isst und weil die Leute früher auch, wenn sie den Verdacht gehabt haben, dass es vielleicht nicht ganz sauber ist, gegessen haben, weil sie einfach nichts anderes gehabt haben, haben die sich massenhaft vergiftet. Und das führt wirklich zu ganz fürchterlichen Schmerzen und schrecklichen Beschwerden, weil, wie gesagt, die Durchblutung heruntergesetzt wird und dann als erstes die Finger absterben und die Zehen absterben und wirklich verfaulen und den Leuten dann wirklich die Extremitäten abgenommen werden müssen. Die kriegen Blasen, die kriegen sonstige Schmerzen. Also das müssen fürchterliche Symptome gewesen sein, die auf den Verzehr von diesem Mutterkornpilz mit dem verseuchten Getreide erfolgt sind. Und obwohl man seit der Antike das schon gesehen hat, dass auf den Konsum von schlechtem Getreide so Epidemien an solchen schmerzhaften Seuchen folgen, die natürlich oft auch zum Tode führen, weil halt einfach, wenn das unversorgte Wunden sind, dann kommt es zum Wundstarkrampf
oder
zur
Sepsis. Wundbrand oder was genau. Weiß ich, was damals halt, man ist ja nicht so behandelt worden oder hat einfach auch falsche Hausmittelchen benutzt.
Genau, es gab kein Penicillin, kein Antibiotikum, da sind die Leute halt einfach gestorben an einer Blutvergiftung. Und man hat die Zusammenhänge irgendwie geahnt, dass da mit dem schlechten Getreide und diesen Seuchen das zusammenhängen muss. Aber man hat es nicht genau gewusst. Und dann, woran das liegt. Und dann kam eben Antonius der Große, der Legende nach, sage ich immer, im 4., 5. Jahrhundert gelebt hat. Ich sage das der Legende nach so, weil ich immer nicht sicher bin, wenn so Heilige im 4., 5. Jahrhundert gelebt haben und eine sehr mit Sagen oder mit vielen Erzählungen ausgeschmücktes Leben gehabt haben, dann denke ich mir immer, boah, wer hat denn das aufgeschrieben? Woher weiß man denn das?
Also es gibt mündlich überliefert wahrscheinlich.
Das ist teilweise mündlich überliefert. Es gibt aber, glaube ich, der Athanasius hat ein paar Jahrhunderte später schon eine Vita Sancti Antoni aufgeschrieben. Aber da weiß man auch nicht, was die sich dann alles ausgedacht haben. Also dieser heilige Antonius der Große soll im 4., 5. Jahrhundert gelebt haben, soll sehr, sehr alt geworden sein, ich glaube 105 Jahre oder so, was also auch ein Methusalem-Alter ist für die Zeit damals. Und von reicher Geburt, als seine Eltern dann gestorben waren, hat er also sein Erbe verschenkt und den Armen gespendet und so, wie es üblich war. Und ist als Einsiedler in die Wüste gezogen, über mehrere Umwege. Und hat dann eigentlich den eremitischen Mönchsorden gegründet. Ja? Also das waren Einsiedler, die allein für sich gelebt haben, aber doch voneinander gewusst und in einer Art Verband gelebt haben. Ganz im Gegensatz zu Benedikt von Nursia, der später dann die Mönchsorden eigentlich oder die Mönchsregel begründet hat, die wir heute kennen, dass die Mönche in einer Gemeinschaft, in einem Kloster leben. So war der Antonius der Große, Antonius Eremita heißt er auch, weil er als Eremit gelebt hat, ist er in die Wüste gegangen. Und in der Wüste musste sich der Überlieferung nach ganz oft gegen die Anfechtungen des Teufels wehren. Der Teufel hat versucht, in vielerlei Gestalten ihn zu versuchen und von seinem Glauben abzubringen und von der Stärke seines Glaubens abzubringen. Das wurde natürlich in den Legenden ausgeschmückt, in welchen Gestalten der Teufel da ihn versucht hat oder über ihn hergefallen ist. Ganz berühmt, wer die Gelegenheit hat, in Colmar den Isenheimer Altar anzuschauen. Das ist die Versuchung des heiligen Antonius dargestellt. Der ganze Isenheimer Altar ist von den Antonitern, von dem Antonier-Mönchsorden in Auftrag gegeben worden. Und da ist die Versuchung des heiligen Antonius dargestellt. Das sind also Fantasiefiguren, wie man sich schöner nicht ausdenken kann. Das sind riesige Vögel mit fürchterlichen Krallen. Das sind Raubtiere. Das sind ganz greisliche, unterirdische, Monster, die da über den armen Antonius, der da in der Wüste sitzt und eigentlich nur seine Ruhe haben will, über die ihn daherfallen. Die zerren den an den Haaren und so. So hat man sich das vorgestellt, dass der Teufel versucht hat, den heiligen Antonius von seinem Glauben abzubringen.
Aber der heilige Antonius hat nicht mitgemacht.
War stark und hat sich gewehrt.
So. Bin ich gespannt, wie wir zur Sau kommen.
Dann kommen wir zur Sau. Und weil der heilige Antonius diese ganzen Dämonen, diese ganzen Versuchungen, die auch in Form von Seuchen und Krankheiten und so weiter natürlich über ihn kamen, abgewehrt hat, gilt er als Patron gegen Krankheit, schon mal grundsätzlich. Dann ist es so, dass die Antoniter, dann sind also die Reliquien, muss man noch sagen, vom heiligen Antonius, die sind nach Frankreich gekommen, nach La Motte-au-Bois, was dann später umbenannt wurde in Saint-Antoine de la Baie, weil da eine Abtei für ihn gebaut wurde. Das gibt's heute noch. Dann sind Teile von Reliquien in andere Gegenden gekommen. Und so haben sich die Antoniter in Europa, also der Mönchsorden, niedergelassen und Heilanstalten gegründet, weil die sich hauptsächlich der Krankenpflege gewidmet haben und insbesondere, weil das damals so schlimm gewütet hat, dem sogenannten Antoniusfeuer, das war dieser Mutterkornbrand, also diese Vergiftung durch das Mutterkorn. Eins von diesen Antoniterhäusern ist jetzt ein Museum, oder von diesen Antoniterklöstern und Spitälern ist jetzt ein Museum, nämlich in Memmingen. Also das sollte man sich dringend anschauen. Das ist ein wunderschönes Museum. Und wenn man sich das angeschaut hat im ehemaligen Antoniterkloster, dann versteht man, was die alles geleistet haben, was die gemacht haben.
Hat das viel mit Heilkunde dann zu tun?
Das hat mit Heilkunde zu tun, wobei die natürlich nicht im frühen, also im Hochmittelalter, muss man sagen, unsere Methoden und unsere Kenntnisse gehabt haben. Aber die haben die Nahrung kontrolliert. Also die haben tatsächlich die Kranken aufgenommen, richtig stationär, würde man heute sagen, aufgenommen. Die haben im Kloster mitgelebt, hatten natürlich auch Pflichten, aber die wurden behandelt. Als erstes hat man sie mal Antoniusbilder anschauen lassen, in der Hoffnung, dass der heilige Antonius eine Wunderheilung vollbringt, was aber meistens natürlich nicht erfolgt ist. Aber die sind gepflegt worden, die haben eine ordentliche Ernährung bekommen, die haben eine ordentliche Hygiene, Gesundheitsversorgung bekommen, die Wunden sind gewaschen worden und die haben sie wohl auch so weit behandelt, dass sie extrem befallene Extremitäten dann wirklich amputiert haben, was ja die einzige Möglichkeit
war. Das war ja schon chirurgische Maßnahme.
Um der Sepsis zu begegnen oder vorzubeugen. Die Antoniter sind dann im Laufe der Zeit in Verruf gekommen, weil die einen Großteil ihres Vermögens oder des Geldes, was sie halt, also Vermögen heißt immer so, als ob sie es auf der Bank angehäuft hätten, der Einnahmen, die sie auch brauchten, um diese Spitäler zu unterhalten, das waren ein paar hundert, ich glaube 350 Spitäler oder so in Europa, haben sie sich erbettelt. Und da sind die mit einem Stock, der ein T-förmiger Stock war, der vermutlich vielleicht von einer Krücke dieser Versehrten da abgeleitet war, dieser T-förmige Stock. Und mit einem Glöckchen sind die tatsächlich bettelnd durch die Lande gezogen. Die wurden auch verpflichtet, da mitzumachen und bettelnd durch die Lande zu ziehen und um Almosen zu bitten. Und da müssen die teilweise relativ rigoros an die Leute herangetreten sein und die gezwungen haben, da irgendwas zu spenden und wirklich zudringlich geworden sein. Deswegen sind sie in Verruf geraten. Und gleichzeitig ist es so, dass dieser Zusammenhang mit dem Mutterkornbrand und dem Antoniusfeuer wissenschaftlich, soweit es damals möglich war, erforscht wurde und bekannt wurde. Und das klar war, wenn man also diese dunkelbraunen Mutterkornpilze aussortiert aus dem Getreide, die sind ja groß, so groß wie Körner und sichtbar, dann passiert da nichts. Also, und dass da mit dem heiligen Antonius und der Heilung durch ein Wunder überhaupt nichts zu holen ist, das wurde dann im Laufe der Zeit auch klar.
Aber interessant, wie früh das schon erkannt wurde.
Ja, nur genau halt einfach nicht. Man hat geahnt, dass da ein Zusammenhang besteht.
Na gut, die Ernährung war ja überschaubar damals.
Ja, das stimmt. Aber dass man genau diese, wo man gedacht hat, das sind ein bisschen braune Kerndeln oder so. Und dann ist es ja nicht so, dass man einfach mal im Radio durchgesagt hat, Achtung, Achtung, braune Körner aussortieren, sondern die Information musste ja zu allen Leuten in jeden einfachen Haushalt, wo die nur mit von den letzten Kerndeln was ausgereiht haben sozusagen, um nicht zu verhungern. Und der heilige Antonius, der Antoniterorden, hatte das Recht, ein Schweine zu halten. Und zwar Schweine nicht irgendwo im Stall zu halten, sondern Schweine frei im Dorf herumlaufen zu lassen. Die mussten von den Leuten auch gefüttert werden, von den Menschen. Die durften dem Schwein nichts tun. Im Gegenteil, die mussten das pflegen und füttern. Und zur Kennzeichnung dafür, dass es ein Antoniusschwein war, was zu dem Orden gehört, hat man dem ein Glöckchen umgebunden. Also Schwein mit Glöckchen lief das ganze Jahr durchs Dorf, wurde gefüttert und gehegt und gepflegt und wurde dann entweder kurz vor Weihnachten fürs Weihnachtsfest geschlachtet oder tatsächlich am 17. Januar zum Antoniustag geschlachtet und wurde natürlich dann für die Ernährung der Spitalsinwohner verwendet, wurde aber auch das Fleisch an die Armen oder an die Dorfbewohner verteilt, die sich ja um dieses Schwein gekümmert haben.
Und das ist alles die Geschichte vom Sautoni.
Das ist ja alles
eine lange, spannende Geschichte, die ja viel umfasst und viel beinhaltet.
Und ganz viele Aspekte hat. Also erstmal diese tatsächlich religiöse Überlieferung von dem Antonius Eremita mit den Anfechtungen durch den Teufel und die Dämonen und die Wüste und so weiter und den Mönchsorden und so. Und andererseits diese volkstümlichen Überhöhungen der Heilwirkung von dem heiligen Antonius. Wenn man den Isenheimer Altar, habe ich vorher erwähnt, der hat ja viele Flügel, also den kann man aufklappen und einmal zuklappen und nochmal zuklappen. In Colmar im Museum ist der. Und da ist auch ein am Antoniusfeuer Erkrankter abgebildet, der so links unten in der Ecke von einem Bild hängt mit ganz fürchterlichen Ausschlägen über den gesamten Körper. Und mit entzündeten Gliedmaßen und extrem leidend. Und der heilige Antonius ist drauf und verschiedene andere Heilige und so weiter. Aber das ist also ein Bild, dieser Altar, der auch vom Antoniterorden in Auftrag gegeben wurde und der eigentlich die gesamte Geschichte dieses Ordens bis heute abbildet.
Wir haben uns ja im Dezember schon mal darüber unterhalten, wie spannend wir es als Kinder gefunden haben, so Bilder in der Kirche anzuschauen, wo es immer um Folter und Anschläge und vereitelte Verführungen ging. Das war für uns wie Krimis teilweise.
Ja, aber auch, also erstens muss man natürlich zugeben, dass als Kinder immer das Gleiche, immer die gleiche Mess, da hat man natürlich schon ganz genau
wir haben uns umgeschaut in
jedes
der Kirche.
Bild angeschaut und alles, jedes, was überhaupt zu sehen gab, angeschaut. Und
das waren unsere Heldensagen in der Kirche.
Ja, also hat einerseits die Heldensagen, ich weiß nicht, in welcher Kirche du immer warst, und bei uns in der Kirche, das ist eine Marienkirche, Maria Himmelfahrt, da gab es also eher liebliche, blumenreiche Himmelfahrten anzuschauen. Aber es war nett, welche Engel wo schweben und welche Blümchen da dargestellt sind. Und also was man da alles entdeckt hat, also auch im Stuck gibt es zum Beispiel Maiglöckchen im Stuck bei uns in der Kirche, das habe ich auch erst irgendwann entdeckt, wo ich dann wirklich alle Bilder durch hatte und mich dem Stuck gewidmet habe. Nee, also das sind Bilder, die ganz bewusst auch natürlich in den Kirchen früher angebracht worden sind. Früher waren es ja noch viel mehr, weil die Leute einfach nicht lesen und schreiben haben können. Und das war tatsächlich auch eine Art der Wissensvermittlung. Also gerade im 14.
Geschichten, Bildergeschichten.
Ja,
dann.
Das waren Bildergeschichten. 14.
Eben wie du von dem Isenheimer Altar gerade erzählst, zum Aufklappen. Und dann hat man diese Geschichten der versuchten Verführung des heiligen Antonius ja sich selber Bilder im Kopf machen können, wenn man schon nicht oder vorgelesen bekommen und sich dann aufgrund der Bilder erinnert. Das Sautoni. Morgen ist Antonius und Anton haben Namenstag und es gibt mittlerweile wieder viele kleine Buben, die Anton heißen. Und ich finde das so nett, wenn man seinen Bub ruft und sagt, Anton, komm heim oder Toni, geh einmal da hin. Du hast ja gerade gesagt, Dorothea, der hat ja noch einen Zusatznamen, der Sautoni,
der Fakidoni. Ach so, je nach bayerischer Region ist er der Sautoni oder der Fakidoni.
Anton, ein so schöner Vorname.
Aber Anton, wobei noch nicht geklärt ist, wie die kleinen Antone, nach welchem Anton die heißen. Nach Antonius von Padua im Juni oder nach dem Antonius Eremita, Antonius dem Großen im Januar? Das ist die Frage. Gell?
Aber du hast gerade eine Geschichte von der Heimat erzählt. Bei euch hat der Name Toni eine ganz besondere Bedeutung gehabt.
Ja, das war der Mechaniker Toni. Der Mechaniker Anton, das war der Automechaniker. Deswegen verbinde ich mit Antonius weniger das Schwein als den Automechaniker. Aber das ist eine persönliche Geschichte.
Aber das ist so nett, weil du gesagt hast, wenn der Vater gesagt hat, du musst zum Toni, hast du gewusst, das Auto ist kaputt.
Das Auto ist kaputt, genau. Nee, aber früher hat man tatsächlich den Antonius den Großen gemeint mit einer Bauernregel, die ich so nett finde. Deswegen wollte ich den nur nachschieben. Und zwar heißt die, um Antonius nehmen die Tage zu, um eine kleine Mönchesruhe. Und das finde ich eine sehr nette Bauernregel, weil tatsächlich die Tage natürlich seit dem 21. Dezember wieder zunehmen, also mittlerweile schon fast vier Wochen lang. Und ich finde, man merkt es auch ganz deutlich, dass abends länger hell ist. Und es gibt uns doch Hoffnung, dass der Winter irgendwann mal vorbei ist.
Aber das ist auch das Schöne an den Jahreszeiten, dass man weiß, jetzt werden die Tage kürzer, dann werden die Tage wieder länger, dann kommt der Frühling, dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst und dann denkt man sich, sind wir schon wieder so weit? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mir gedacht, als ich die Weihnachtssachen weggeräumt habe, den Adventskranz entsorgt, habe ich gedacht, ist das schnell rumgegangen?
Ja, also
oder hast du bis Lichtmess noch?
Ich habe bis Lichtmess, aber nur deswegen, weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Und weil der Baum noch so schön ist, der nadelt überhaupt nicht. Und man kann dann so das Licht anmachen und das ist dann so schön gemütlich. Und solange es so kalt ist, finde ich, stört der Baum jetzt nicht. Aber irgendwann muss er raus und ich weiß jetzt nicht, ob es bis Lichtmess noch aushält. Aber er steht jedenfalls noch und er stört auch nicht, weil wenn es eh so trübe ist und so.
Oder wenn es schneit, dann ist eh wieder Weihnachtsstimmung, dann ist es viel, wenn man noch einen Baum hat.
Genau, und dann wird der abgeschmückt und dann kommt er aus zum Vogelhäusl und dann können sie die Vögel noch dran erfreuen. Das ist ja auch schön. Genau, und jetzt hat nämlich drei Tage nach dem Antonius dem Großen, nämlich am 20.01., das ist der Montag, glaube ich, da ist ein ganz wichtiger Tag, der zwar wieder ein Heiligentag ist, aber der früher ein unglaublich wichtiger Lostag, ein Zäsurtag war, nämlich der Sebastianitag. Der heilige Sebastian ist der Namengeber dieses Tages. Und am Sebastianitag war früher ganz was Wichtiges, da haben nämlich die Bäcker Brezen bohren dürfen. Ab Sebastian haben die Brezen bohren dürfen bis zum Aschermittwoch. Und diese eigenartige Bestimmung, die daten wir heute wahrscheinlich auch toll finden, oder daten wir heute auch mit dem Sebastian in Verbindung bringen. Wenn man sich vorstellt, Brezen darf es nur von Sebastian, also vom 20. Januar bis zum Aschermittwoch geben, dann hätten wir den Sebastianstag auch alle im Hinterkopf. Und früher gab es eben diese Bestimmung, dass Brezen, die ja aus dem weißen Mehl gebacken werden, nur zu einer bestimmten, relativ begrenzten Zeit gebacken werden dürfen, weil das weiße Mehl einfach unglaublich kostbar war. Und da hat man jetzt so etwas Luxuriöses wie Brezen draus machen können. Und das war wirklich eine Art Faschingsbelustigung oder Faschingsluxus, sowas, so ein Sebastiani-Brezen. Und deswegen hat es da an Sebastian die großen Sebastiani-Märkte gegeben, gerade im Chiemgau ist es überliefert, hat es da große Märkte gegeben, wo dann auch die Bäcker entweder Stände gehabt haben oder ihre Läden aufgeklappt haben. Also wirklich Läden, so wie jetzt kennen wir nur noch Fensterläden oder als Geschäft den Laden. Aber früher haben die wirklich so eine Klappe vor ihrem Geschäft gehabt oder vor der Backstube. Und diese große waagrechte Klappe, die haben es dann einfach geöffnet und runtergeklappt. Und das war dann der Verkaufstresen. Daher kommt ja der Begriff Laden für ein Geschäft. Mhm. Und da haben die also diese Klappe runtergeklappt und haben dann die Brezen verkauft.
Das waren aber jetzt keine süßen Brezen, das sind schon die klassischen, wie die Laugenbrezen. Laugenbrezen werden es damals noch nicht gewesen sein, oder?
Das waren Laugenbrezen, das waren aber auch ungelaugte Brezen. Wichtig war die Form. Also diese Form, diese Bratschole, also die ja erinnern sollen an gekreuzte Arme. Wenn man die Arme vor der Brust kreuzt, dann entsteht eine Brezenform. Und das ist angeblich der Ursprung der Brezen gewesen. Da gibt es verschiedene Sagen, wie die Brezen entstanden sind. Auch, dass irgendwie Ein Herrscher hat einen Bäcker gefangen genommen, hat ihn mit dem Tod gedroht. Es sei denn, er bringt fertig, ein Backwerk zu backen über Nacht, wo dreimal entsprechend der Dreifaltigkeit das Licht durchscheint. Und dann hat der Bäcker die ganze Nacht überlegt und hat die Breze erfunden, weil da dreimal, wenn man es, drei Löcher drin sind, einfach, wenn man dreimal, wenn man es gegen das Licht hält.
Ach, die Geschichten sind so schön, ist also, doch wurscht, was stimmt. Wobei eben, die Umarmung also, die wahrscheinlichste ist, also die sich kreuzenden,
vor der Brust kreuzenden Arme, dass das die Entstehung der Breze ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat sie bei uns ab dem Sebastiani da gegeben und da sind dann auch die Brezenbäume vor die Bäckerläden oder in die Bäckerläden gestellt worden. Das waren also keine Bäume, wo Brezen wachsen, sondern das waren so Gestelle mit einem senkrechten Mittelstab und dann so waagrechte Querstäbe, kann man sich ja vorstellen, und da hat der Bäcker die Brezen hingehängt. Das war der Brezenbaum. Und das war also das Mittel, um die Esser anzulocken und die Käufer anzulocken. Brezen gibt's halt wieder und so. Also das war ein Hallo an diesen Sebastiani-Märkten und Sebastiani-Tagen. Da hat's dann endlich wieder Brezen gegeben. Und da sind natürlich auch die Knechte sind hingegangen und haben ihrer Angebeteten eine Breze, eine Liebesbreze überreicht. Also ich will damit nur sagen, die Breze war ganz was Besonderes damals und wir sollten die Brezen heute mehr schätzen. Die hört's ab Sebastian geben.
Ab sofort wird die Breze jetzt wirklich mehr geschätzt. Das ist was für ein schöner Brauch, ein Brezenbrauch.
Ein Brezenbrauch an Sebastian, genau.
Der Brezensalzer war recht der Depp, glaube ich.
Ja, das ist angeblich, ich habe das nie gehört tatsächlich.
Ich habe das erst vor ein paar Jahren mal gehört.
Also ich habe das nur in irgendwelche bayerischen Bücher gelesen.
Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ein rechter Brezensalzer.
Also ein Brezensalzer. Also angeblich ist das ein Synonym oder eine Bezeichnung für einen Menschen, der nicht die hellste Kerze auf der Torte ist oder so. Also jemand, der halt ein bisschen schlicht gestrickt ist, ist ein Brezensalzer, weil zu mehr taugt er nicht. So ungefähr wird einem das verkauft. Aber ich habe das in echt nie gehört, diesen Ausdruck. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Aber er passt jetzt zum Sebastian. Der Sebastian, ernsthaft, jetzt abgesehen von der Brezen, war ein Heiliger, der ganz oft dargestellt ist. Den haben wir alle wahrscheinlich schon gesehen, weil der sehr oft in Kirchen dargestellt ist, auf Altären, Seitenaltären, sonstigen Bildern. Der wurde nämlich angeblich als junger, gläubiger Christ, der nicht von seinem Glauben ablassen wollte, an einen Baum gebunden und mit Pfeilen beschossen, in der Absicht, ihn zu töten. Also der Herrscher hat wirklich beschlossen, diesen sturen Christen, der nicht den Göttern opfern will, der muss an einen Baum gebunden werden und muss also tatsächlich von den Soldaten oder von den Bogenschützen mit Pfeilen beschossen werden. Das hat er aber überlebt, der ist nicht gestorben, aber dargestellt wird er in der Kunst in 98% der Fälle als entweder spärlich oder gar nicht bekleideter, nackter junger Mann, der an einem Baum gebunden ist und die Hände, die Arme nach hinten und so sich windet. Das war in der bildenden Kunst auch ein ganz beliebtes Motiv für eine Aktdarstellung. Weil einfach so eine zweckfreie Aktdarstellung, die war ja verpönt ganz lange. Und deshalb hat man sich die biblischen Geschichten haben sich die Maler rausgesucht, dass man so fast nackte Menschen darstellen durfte. Also der Selbstmord der Lucretia ist ein ganz beliebtes Thema, um einen weiblichen Akt darzustellen. Und der heilige Sebastian, junger, athletischer Mann, der da in teilweise eigenartigen Verrenkungen an den Baum gebunden ist, wo man die Muskeln auch schön sieht. Man muss es mal so anschauen, wie schön die Muskeln teilweise gemalt sind, die man ja unter den ganzen verschleierten Marias und so weiter nicht sieht. Und deswegen waren die Künstler da sehr begeistert, den Sebastian darzustellen. Und die Auftraggeber haben den Sebastian tatsächlich als Thema für ein Bild oder für eine Statue oft in Auftrag gegeben, weil der Sebastian der Pestheilige war. Also gerade ab dem Auftreten dieser riesengroßen Pestepidemien Mitte des 14. Jahrhunderts, so 1340er Jahr, ist es in Italien losgegangen und dann in ganz Europa explodiert. Ab Mitte 14. Jahrhundert eigentlich die großen Pestepidemien. Und da hat man sich natürlich überhaupt nicht zu helfen gewusst und hat dann die Heiligen angefleht. Und der Sebastian ist deshalb zum Pestheiligen geworden, weil man sich diese extremen Seuchen vorgestellt hat als Strafen Gottes, der oben im Himmel sitzt und erzürnt ist über die Menschen, die so viel Sünden begehen und in Form von Blitzen, die er vom Himmel schleudert, diese Krankheit über die Menschen bringt. Das ist keine neue Idee des Christentums gewesen. Auch Jupiter und Zeus haben schon Blitze vom Himmel geschleudert. Ist auch oft dargestellt. Und so hat Gott Vater eben auch Blitze vom Himmel geschleudert und hat Seuchen und Krankheiten gebracht. Und weil der Sebastian eben immer von Pfeilen beschossen dargestellt wird, ist und das überlebt hat, dieses Pfeilbeschießen, ist er halt der Patron gegen Seuchen geworden, weil man gedacht hat, ganz er kann wichtig. Das irgendwie abwenden. Er hat diese Pfeilgeschichte, hat er überlebt. Der Legende nach ist er dann eben gesund gepflegt worden von der heiligen Irene, die kein Mensch kennt, interessanterweise. Die Frau von dem heiligen Castulus, den auch kaum jemand kennt. Zusammengebracht sind die drei. Wer in der Freisinger Gegend wohnt, der soll mal in Moosburg ins Moosburger Münster gehen. Da stehen nämlich der Castulus und die Irene und der Sebastian zusammen, mehr oder weniger, so im Chorbereich, im Castulus Münster in Moosburg. Und das ist der Zusammenhang, dass die Irene den Sebastian gesund gepflegt hat, der Legende nach. Also die haben sie schon kennt, die Heiligen, und haben sich gegenseitig geholfen. Schließlich und endlich ist Sebastian doch hingerichtet worden. Aber was hauptsächlich bekannt ist, ist diese Szene mit dem Pfeilbeschießen, und so ist er zum Pestpatron geworden, der bis heute sehr verehrt wird bei Krankheiten von Mensch und Tier, aber vor allem eben bei Seuchen und Epidemien. Jetzt gerade bei Corona war wieder eine Sebastians Renaissance sozusagen. Der zweite Pestpatron ist der heilige Rochus, den haben wir im August schon besprochen, der hat im August seinen Namenstag, aber Sebastian ist eigentlich der größte Pestpatron überhaupt.
Und der Sebastianstag ist am 20.
Am
Montag.
Am 20. Januar.
Schöner Name auch, schöne Namen, die ganzen Heiligen. Noch einen Heiligen haben wir, noch einen Schutzpatron, einen ganz wichtigen, mit auch einem wunderschönen Namen.
Ja, und nicht nur einen, jetzt kommt als erstes der Vinzenz, der am 22. Januar seinen Gedenktag hat, seinen Namenstag. Der
also ist nächsten Mittwoch?
Genau, angeblich am 22. Januar gestorben. Und der Vinzenzitag gilt eigentlich immer als Mitte des Winters. Also wie grundsätzlich so, wir kommen dann gleich nochmal auf einen Mitwintertag. Aber der Vinzenzitag, da hat es immer geheißen, das ist der Tag in der Mitte des Winters. Und der Vinzenz ist der Patron der Holzknechte. Also ist noch ganz lebendig bei uns unten im Alpenvorland, in Rupperding und so. Da gibt es einen Vinzenzi-Ball und ein Vinzenzi-Amt. Natürlich, erst geht man in die Kirche und dann gibt es einen Ball. Und an dem Vinzenztag trifft man sich im Wirtshaus, die Holzknechte, die Holzarbeiter. Also das ist traditionell einer der Patrone der Holzknechte. Der heilige Vinzenz von Valencia. Und natürlich gibt es da auch eine ganze Menge Bauernregeln am Vinzenzitag, weil das einfach dieser alte Mitwintertag ist. Da heißt dann Sankt Vinzent, da hat der Winter noch kein End, zum Beispiel. Ja.
Aber der Vinzenz mit Z, weil jetzt gibt es ja auch viele Buben, die Vinzent heißen. Vinzenz ist dann schon eher in Bayern angesiedelt.
Der Vinzenz, also bei uns in der Nähe gibt es am Bauernhof, wo die Männer, die Erstgeborenen, immer Vinzenz heißen. Mhm. Vinzenz ist mit F und nicht mit W, weil ich sage ja auch Vogel und nicht Vogel, wie der Karl Valentin gesagt hat. Also in Bayerisch muss man Vinzenz sagen.
Ja, ich meine jetzt zum
Aber
Schluss
der Vinzenz. Der Vinzent zum Beispiel, das ist die englische Form oder die englische Aussprache. Vincent ist die französische Aussprache. Vincenzo gibt es in allen Sprachen. Also der heilige Vinzenz von Saragossa, das ist ja eigentlich ein spanischer Ursprung in Nordspanien. Dieser heilige Vinzenz ist eigentlich im ganzen katholischen Europa verehrt und ist im Bewusstsein der Menschen. Er hat am 22. Januar seinen Namenstag. Und jetzt müssen wir aber gleich auf den nächsten wichtigen Tag im Januar kommen. Und das ist der 25. Januar. Das ist nämlich der Tag von Pauli Bekehr. Und da hat es auch geheißen, Pauli Bekehr, Halbwinter hin, Halbwinter her. Also da
gefällt mir der Spruch.
25. Januar ist Pauli Bekehr, Halbwinter hin, Halbwinter her. Und da denke ich mir immer, wenn wir jetzt schon das Gefühl haben, mein Gott, der Winter zirkt sich, das hört ja gar nicht auf. Und dann haben die gesagt, 25. Januar, Halbwinter hin, Halbwinter her. Dann dauert es ja noch länger, erfahrungsgemäß. Aber früher war das deshalb wichtig, wie lange der Winter noch dauert, weil man vor allem schauen hat müssen, wie lange das Essen für die Menschen und das Futter für die Tiere noch langt. Und tatsächlich war es an Pauli Bekehr auf den Bauernhöfen üblich, dass der Bauer mit dem Knecht zum Futterschatzen gegangen ist. Also das heißt, Futterschatzen, also Futter ist das Futter und Schatzen ist Schätzen, Einschätzen. Und um einschätzen zu können, wie lange es noch langt und wie viel noch da ist, hat man das anschauen müssen. Und dann ist der Bauer mit dem Knecht, oder wenn er mehrere Knechte gehabt hat, halt mit dem Roßknecht gegangen und hat geschaut, wie viel noch da ist. Und wenn der Knecht gut gehaushaltet hat, also wenn noch genügend Futter da war, dann hat der Geld gekriegt und Freibier und so weiter. Und so
einen Bonus wird man einen sagen.
Einen Bonus wurde der Bonus ausbezahlt am 25. Januar. Und so war dieser 25. eben sehr, sehr wichtig auf den Bauernhöfen.
Pauli Bekehr am 25. Januar. Du, Dorothea, wechselst bitte am Lichtmess nicht die Stellung. Du hältst die Stellung hier bei BR Heimat mit unserer monatlichen Brauchtumssendung. Und der 2. Februar ist immer der wichtigste Tag im Jahr gewesen für die Knechte und für die Mägde.
Genau, die haben nämlich da die Stellung wechseln können. Und zwar von beiden Seiten. Also der Bauer hat sie quasi kündigen können. Da hat man dann früher gesagt, wir machen heuer Lichtmessen. Dann hat der Knecht schon gewusst, dass er gehen muss. Aber auch die Dienstboten haben von sich aus kündigen können und sagen können, sie gehen woanders hin. Natürlich war in vielen Fällen das so, dass es so langjährige Dienstboten gegeben hat, Knechte und Mägde, die fast ihr ganzes Leben an einem Hof verbracht haben. Und wenn die nicht geheiratet haben, dann sind die auch, wo sie dann nicht mehr gescheit arbeiten haben, Kinder teilweise am Hof geblieben. Sowas hat es auch gegeben. Aber es hat auch richtige Dienstbotenmärkte gegeben. Die bekanntesten waren so in Südostoberbayern eigentlich Traunstein, Rosenheim und Mühldorf. Da hat es richtige, und der Rosenheimer war der allergrößte. Also wenn man sich da so Beschreibungen liest, durchliest von Leuten, die das noch miterlebt haben, dann hat man den Eindruck, das sind so eine Art Sklavenmärkte. So.
Wollt ihr es nicht sagen, wo du es erzählt hast?
Ja, aber wirklich. Also wenn der Hans Hein schreibt es in seinem Buch, wie das in Rosenheim gewesen ist, wo die alten Bauern, die er damals in den 1960er und 70er Jahren befragt hat, wo die sich noch erinnert haben, und das war tatsächlich Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, was er da dann aufgeschrieben hat an Erinnerungen, wo die dann wirklich so ausrufert, oh, da hätte ich ein schönes, kräftiges Dirndl, hat leider rote Haare, aber ansonsten kannst du gut arbeiten und solche Sachen stehen da drinnen. Und die braucht einen Roßknecht, hast nicht einen guten Roßknecht, einer, der gescheit arbeiten kann und von die Viecher was versteht und so. Also so ist da, also nicht so arbeitsamtsmäßig mit Formularen ist da zugegangen, sondern also sehr derb, diese Arbeitsverhältnisse sind lang doch nur mit Handschlag bekräftigt worden und da hat es keine Verträge gegeben und so. Aber natürlich in der Zeit vor gut 100 Jahren hat es dann auch Verträge gegeben. Und weil diese Verträge zwischen den Bauern und den Dienstboten überliefert sind, die ja natürlich sorgfältig aufgehoben worden, wissen wir, wie die ausgeschaut haben. Da haben die Dienstboten ein gewisses Gehalt bekommen, was aber relativ gering war. Aber was natürlich zusätzlich alles ausgemacht haben, das ist das Interessante, was für die Dienstboten auch von Belang war. Also die haben Kleidung gekriegt, die haben Essen gekriegt, die haben Anspruch auf Urlaub da drinnen festgelegt. Und also verschiedene Sachen, die also einfach ausgemacht worden sind und die in diesen Dienstbotenverträgen drinnen gestanden sind. Da gibt es zum Beispiel einen Vertrag von einer Chiemgauer Dienstmagd aus dem Jahr 1910. Und Das ist also jetzt kein Mustervertrag, aber so hat das halt zum Beispiel ausschauen können. Da stand drin, der Jahreslohn sind 200 Mark und dann kriegt es noch 6 Meter Stoff zu einem Festkleid und das Festkleid muss von einer Näherin gemacht werden. Also das hat alles der Bauer zahlen müssen. Und ein Feiertagstuch und 2 Hemder und ein Werktagskleid und 2 Werktagsschürzen und 2 Pfund Wolle und dann die Schuhe und so ist es weitergegangen. Und bei der Sichelhenk hat es 5 Mark gekriegt. Also das war Sichelhenk, wenn quasi die Sichel an den Nagel gehängt wurde, also wenn die Ernte vorbei war, dann hat es als Dank dafür oder als Lohn dafür, dass es mitgemacht hat, hat es 5 Mark extra gekriegt. Die Versicherung muss der Herr zahlen. Also schon 1910 ist das ausgemacht worden. Ein Weihnachtsgeschenk ist auch vertraglich zugesichert worden. Ein Stallgeld von einem Schwein 50 Pfennig. Das heißt, wenn die auf 10 Sauer aufpasst hat, dann hat es nochmal 5 mal 10 Pfennig extra gekriegt. Für ein Kalb 1 Mark, also je nachdem, wie viel Kalbin da war. Für ein Großvieh 2 Mark. Und die Erlaubnis, nach Haus zu gehen, für Taufen, Leichen, fast nach 3 Tage an Ostern, Pfingsten und Hochzeiten. Und bei schlechter Behandlung hat es das Recht, sich Ausbedungen zu sofortigem Austritt. Interessant ist natürlich, wer wie die schlechte Behandlung definiert.
Und wer sich getraut hat, was zu sagen.
Und wer sich getraut hat, was zu sagen. Weil wenn die mitten unterm Jahr plötzlich ausgezogen ist, dann hat die entweder nur heimgekindert zu den Eltern, aber sie hat auf keinen Fall wieder was verdient. Und bei den Eltern war es auch nicht so erwünscht, sonst hätte sie nicht fortgemessen. Und sie hat sich ausbedungen, ein gut warmes Schlafzimmer. Das war nämlich auch sehr wichtig, dass man das erstens...
Was auch immer gut warm ist, wir haben in der ersten Stunde drüber geredet, wie kalt die kalte alte Zeit war.
Das schon, aber es gibt auch Berichte von Dienstboten, die haben unterm unisolierten Dach geschlafen. Das heißt, da ist der gesamte Dachboden, der nicht isoliert war, also man ist da direkt unter die Schindeln und unter die Dachsparren gelegen quasi.
Wie im Freien eigentlich, oder wie in einem Schuppen.
Mehr oder weniger im Freien. Da hat es durchgezogen, ist die gesamte Kälte quasi ungefiltert gekommen. Und da haben die Dienstboten geschlafen in quasi großen Lagern.
Hast den ganzen Tag hart gearbeitet.
Und musst dann in die Ketten aufgehen. Deswegen waren die zum Beispiel froh, wenn sie über dem Steuerschlafen haben dürfen, weil da von unten von den Viechern Wärme aufgekommen ist. Also die hat schon mit gutem Grund in ihren Vertrag drinnen gut warmes Schlafzimmer. Keine Frucht- und Kartoffelsäcke tragen, hat es auch drin. Also das finde ich auch interessant. Das heißt, also schwere Säcke zu schleppen, muss auch nicht machen und nicht mähen. Das heißt, es war dann eher wahrscheinlich eine Hausmarkt, ein Kindsmarkt oder sowas. Und nicht mit der Handfutterschneidmaschine arbeiten. Die Handfutterschneidmaschine, das war ein Xotschneider. Xot, das ist... da haben sie die Futterhalme von Getreide, aber auch von Heu und von allem Möglichen, was ein bisschen hart war für die Viecher zum Fressen.
Also das, wie ein Häcksler eigentlich, oder?
Nein, das ist nicht gehäckselt worden, sondern das war ein Gestell, wo mit so einer Rinne und in diese längliche Rinne hat man also ein Büschel von diesem harten Heu oder was hineingelegt und am Ende war quer zu der Rinne so ein großes Schneidmesser installiert mit einem Gelenk auf einer Seite und auf der anderen Seite war es beweglich. Und da hat man dann immer dieses Büschel Futter, Heu nachschirmen müssen und dann immer mit dem Schnotter, also mit dieser Schneide auf und ab und das quasi in kleine Stücke schneiden, damit das Viech leichter fressen kann. Diese langen, harten Halme, die hat ja das Viech nicht gern gefressen. Und das war eine Xotschneidmaschine. Und das ist natürlich schon eine sehr anstrengende, harte Arbeit, wenn man das stundenlang machen muss. Und da hat sie sich ausbedungen, diese Magd 1910, dass sie nicht an der Handfutterschneidmaschine schneiden muss. Und dass am Abend frei hat und das Licht im Schlafzimmer hat und dass sie mit keinem Pferd umgehen muss.
Und das war aber ein exklusiver Vertrag.
Das ist in ihrem Vertrag drin gestanden. Und das finde ich ganz interessant, weil da haben die dann schon Ansprüche gestellt. Oder noch, muss man sagen, 1910. Es ist ja dann mit der Landwirtschaft bergab gegangen, da sind Maschinen aufgekommen. Und die ländlichen Dienstboten haben immer schlechter Arbeit gefunden, beziehungsweise die Arbeit war immer schlechter bezahlt. Und deswegen sind einfach gegen zweite Hälfte 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert sehr, sehr viele ländliche Dienstboten, die also nicht nur unter diesen Verträgen und unter der Arbeitssituation gelitten haben, in die Städte abgewandert und haben also zum Beispiel auch die Stadt München also einer derartigen Bevölkerungsexplosion verholfen. wo es dann in Haidhausen, im armen Viertel Haidhausen, also wirklich eng zugange ist und so. Und die Dienstboten haben ja auch nicht heiraten dürfen. Das war auch ein Grund.
Du musstest so ja Geld haben, damit du heiraten darfst. Ich glaube, darüber haben wir zweimal geredet, über die Heiratsbräuche in Bayern, dass du Geld haben musst.
Genau, du musstest Geld haben.
Für einen Hausstand.
Oder beziehungsweise nachweisen, Kinder, womit du dein Geld verdienst. Oder musstest ein Hoferbe haben oder irgendeinen Hof dir kaufen können, konntest aber nur kaufen, wenn du Geld hast. Also die durften dann teilweise nicht heiraten, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben waren. Und das war natürlich ganz was anderes in der entstehenden Industrie, in den Manufakturen, wo man einfach in den Stadt gegangen ist und kein Mensch hat gefragt, ob man verheiratet ist oder ob man wie viel Geld das man hat, sondern da war nur die Arbeitskraft und der Arbeitswille, die Motivation gefragt. Genau, aber jetzt kommen wir von unserem Lichtmess weg. Also da haben die Dienstboten den Dienst verlassen können, den Bauern kündigen können. Und das ist auch oft im Gurten gegangen. Das war klar, die wollte dann woanders hin oder hat vielleicht näher bei der Horm irgendwo eine Stelle gefunden. Und dann war es üblich, dass wenn die im Guten geschieden sind, die Bauernsfamilie und die Dienstboten, dann haben die ausgebrochen worden. Also dann ist an Lichtmess, hat die Bäuerin Kirchenbacher und die hat sich dann nicht lumpen lassen und hat da wirklich ordentlich aufgetischt, weil man gute Dienstboten einfach ausgebrochen hat müssen. Und das finde ich so nett, dieses ausgebrochen. Und dann sind die auch nicht zu Fuß mit einem Bündel auf dem Rücken, also natürlich ganz oft, aber wer das irgendwie sich leisten konnte und was auf sich gehalten hat, der ist gefahren worden mit einer, gerade die jungen Frauen, mit einer Begleitperson, entweder mit der Mama oder mit einer Weiserin, mit einer erwachsenen Frau, die das junge Dirndl begleitet hat, in die neue Stelle. Und das hat natürlich ihr Ansehen dann gesteigert, dass die quasi aus ordentlichen Verhältnissen kommt und nicht da allein durch die Lande zieht. Und dann hat's die, und da haben die dann teilweise nur eben 2-3 Tage auf dem Bauernhof der alten Dienststelle verbringen dürfen. Also das war denen erlaubt. Und das war sogar auch gern gesehen. Und das dann am dritten Tag noch Lichtmess, am Agatha-Tag zum Beispiel, das war der 5. Februar, dass die dann in der neuen Dienststelle angefangen haben. Weil es hat auch geheißen, man sollte dem alten Knecht nicht in die Pantoffeln steigen. Das heißt, der sollte erst einmal ordentlich ausgezogen sein, bis der neue einzieht. Also, dass das ein bisschen ein Zwischenraum ist. Viele sind
dem
dann
alten Knecht nicht im Pantoffeln
in die Pantoffeln steigen. Das finde ich auch ganz nett, dass der quasi gerade die Pantoffeln auszieht und der neue kommt schon und zieht die Pantoffeln an. Das ist der Hintergrund. Und in denen 2-3 Tage zwischen Lichtmess, also dem Ende des einen Dienstverhältnisses und dem Beginn des anderen, sind viele natürlich heimgefahren zu den Eltern oder haben einfach Besuche gemacht. Und die, wo man früher gesagt hat, die etwas Liederlichen, die haben ihren Lohn sofort ins nächste Wirtshaus drungen und waren also nach 3 Tagen dann fast schon wieder so arm als wie zuvor, bevor sie dann ihre neue Stelle angetreten haben. Aber viele sind einfach auf die Märkte gegangen und haben da einerseits ihr Geld lassen, haben andererseits endlich einmal 3 freie Tage genossen, was die ja früher kaum gehabt
und
haben.
Und sich das mal gut gehen lassen.
Und sich einfach mal gut gehen lassen. Und da haben da auch irgendwie angebandelt oder haben da ihren Liebsten getroffen und Geschenke gekauft oder Mitbringsel für daheim, weil sie ja gerade ihren Lohn bekommen haben und haben ihr Geflügel verkauft unter Umständen, weil die Dienstboten je nach Region ganz unterschiedlich und auch je nach Bauernhof ganz unterschiedlich das Recht hatten, ein bisschen ein Viech für sich persönlich aufzuziehen nebenbei. Also während sie sich um die Tiere am Bauernhof gekümmert haben, durften sie zumindest ein bisschen Geflügel aufziehen für sich selber. Da war dann teilweise auch vertraglich geregelt, dass die Bäuerin das Futter für die 5 Hähner von der Dirn irgendwie bereitstellen muss oder so. Teilweise hat es geheißen, sie dürfen sogar eine Ziege oder ein Schaf für sich selber füttern und aufziehen. Und das haben die natürlich dann auf diesen Lichtmessmärkten verkauft, um nochmal ein kleines Zusatzeinkommen zu haben. Und daraus resultieren diese Lichtmessmärkte, die es heute noch gibt.
Wollte ich gerade fragen, gibt es denn heute noch Lichtmessmärkte? Ich habe noch nie wo einen gesehen, aber jetzt bin ich sensibilisiert von dir.
Es gibt heute noch welche. Es gibt den eigentlichen, wo man, also das war, gab die Lichtmessmärkte, wo Kerzen verkauft wurden und wo die Wachszieher ihre Stände hatten, um Kerzen zu verkaufen, um aber auch Wachs anzukaufen, ja, weil das Rohmaterial, was sie ja gebraucht haben. Und die haben natürlich dann auch Met verkauft und Honigkuchen und so weiter, die ja auch den Honig verwertet haben und alles von der Biene. Und es gab diese Lichtmessmärkte, teilweise natürlich war das ein Markt zusammen, wo die Dienstboten eine neue Stelle gesucht haben. Und es gab die Lichtmessmärkte, wo auch Geflügel verkauft wurde oder Kleinvieh verkauft wurde und überhaupt alles, was man brauchen hat, Kinder. Also von Tüchlein und
Knöpfhosengummi,
Sebastiani-Brezen und so weiter. Also Stoffe und alles, was so Mägde und Knechte brauchen, Kinder. Es gibt heute noch einen Lichtmessmarkt in Tann, Richtung Niederbayern. Es gibt einen Lichtmessmarkt, der aber Taubenmarkt heißt, in Wasserburg. Der große Taubenmarkt in Wasserburg hat sehr gelitten durch Corona und hat da teilweise, glaube ich, gar nicht stattgefunden oder an einem anderen Ort. Aber das war früher, ich war da vielleicht vor 10, 20 Jahren öfter mal dort. Das war wirklich mitten im kalten Winter sozusagen, sind da die Händler mit ihren Vögeln in Käfigen. Ich habe auch was gegen Vögel in Käfige, also das möchte ich jetzt nicht beschönigen. Aber es war einfach ein Erlebnis und man hat gedacht, man ist um 100 Jahre zurückversetzt. Und Karnickel in den allerschönsten Farben und was da alles gegeben hat. Und da waren natürlich dann diese Taubenzüchter und diese Geflügelzüchter, die da fachgesimpelt haben und die schön den schönsten Täuberich gekürt haben und so. Also ein richtiges Erlebnis, dieser Taubenmarkt in Wasserburg. Und es gibt noch einen Lichtmessmarkt, es gibt einen in Wels in Österreich, einen Klangelmarkt. Das ist auch ein Lichtmessmarkt und auch ein großer Markt, den es heute noch gibt, aber der auch aus dieser Tradition der Lichtmessmärkte entstanden ist. Also das sind so Relikte dieses alten Brauchs, dass an Lichtmess die Dienstboten wechseln.
Ich sehe es gerade irgendwie vor mir, wie in so einem alten, wie im Film über früher, wie du das gerade so erzählst. Dann stellen wir so unsere Urgroßmütter vor, wie die gelebt haben in der kalten Zeit oder mit Lichtmess. Und das ist alles noch gar nicht so lang her, wie sehr sich das Leben jetzt da verändert hat, dass dieser Lichtmesstag so wichtig war für einen Stellungswechsel.
Ja, und wenn man sich vorstellt, wie du sagst, das ist noch gar nicht so lang her. Und ich denke auch oft darüber nach, dass wir und unsere Eltern und unsere Großeltern, die das ja noch viel mehr erlebt haben und uns vielleicht erzählt haben und wir haben nur noch so Ausläufer davon selber mitgekriegt, wie sehr sich da die Kultur geändert hat, die Tradition geändert hat, wie sehr wir Zeugen von so einer wahnsinnigen Veränderung sind.
So eine schnellen, extrem schnell, so, weil es hat sich ja alles viel langsamer gewandelt über Jahrhunderte hinweg, genau, oder Jahrzehnte. Und bei uns geht jetzt alles viel schneller. Und jetzt, wo du das so erzählst, ist es wie so eine Zeitreise, weil wir haben ja sogar schon Fotos, da war ja schon die Fotografie von unseren Großeltern und teilweise Urgroßeltern, wie die auf dem Land waren. Und das ist alles noch nicht so lange her. Und es hat sich so geändert. Und hat deine Oma dir zum Beispiel noch vorher erzählt von früher oder wie es war? Oder die Nachbarin, glaube ich, von der hast du schon ein paar Mal erzählt.
Von der Nachbarin und von einer sehr guten Freundin, also von meiner Mutter natürlich und von einer sehr guten Freundin meiner Mutter, die ihrerseits sehr traditionsbewusst war. Das heißt, mir da ganz viel erzählt hat, also auch in dem Bestreben, dass das einfach nicht vergessen wird. Also die hat immer gesagt, jetzt bin ich schon 85, wenn ich mal nicht mehr bin, dann weiß das keiner. Und dann hat es mir ganz viel verzeiht und gesorgt und geschenkt und gegeben also schon in der Absicht, dass das irgendwie
dass
bewahrt
wird. Dass du das bewahrst,
wird.
Ja. Was du ja machst mit deinen Büchern und mit deinem Kalender, mit unserem Ratsch. Und es waren ja teilweise diese Brauchtumsgeschichten, über die wir uns immer unterhalten, die waren ja teilweise nur mündlich überliefert. Das waren ja keine so genauen Regeln. Siehst ja auch bei den Bauernregeln, die sind einfach immer weitergegeben worden.
Ja, und gerade diese kleinen individuellen Geschichten, die also nicht in Büchern stehen. Man kann ja in Büchern viel nachlesen, aber so individuelles Erleben, was jemand erlebt hat oder so kleine Anekdoten, die das Ganze noch viel anschaulicher erzählen können als so diese großen Erzählungen und heiligen Legenden oder so. Oder was man da heute so gemacht hat, was so üblich war. Aber so wie der einzelne Mensch als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener und erwachsener Mensch das erlebt hat, das ist eigentlich das Spannende, weil das den Blickwinkel der einfachen Leute ausmacht.
Und über die hat man kaum geredet. Man hat ja, wie du gerade sagst, nur über die großen Geschichten geredet, aber nicht über den Alltag von irgendeinem Markt oder von irgendeinem Knecht.
Genau, auch in den Büchern, in der Geschichtsschreibung sind immer nur die großen Ereignisse und die großen Linien drin. Und nur die Volkskunde beschäftigt sich als Wissenschaft mit der tatsächlichen Dokumentierung und mit dem Festhalten des Lebens der einfachen Menschen. Aber man kann das auch nicht festhalten, wenn man in der Uni sitzt oder am Schreibtisch sitzt, sondern da muss man einfach mit die Leute reden. Und das ist das Wertvolle, dass man mit die Leute redet und dann die Geschichten erfährt. Und wenn die Leute leider alle sterben, die sich da an solche Sachen erinnern, dann muss man schnell sein und muss halt doch aufschreiben, weil es sonst weg ist.
Und darum mein steter Appell, jetzt klinge ich schon wie so eine ältere Dame, bin ich ja schon. Junge Leute, red's mit den Eltern, Leute. Das geht alles verloren, die Erinnerungen. Und die sollte man eigentlich bewahren und der nächsten Generation weitererzählen. Jetzt wollen wir aber noch über die kirchliche Seite von Lichtmess reden, Dorothea.
Genau, das war ja nicht nur ein lustiges Knechte und Mägde tauschen, sondern das hat ja einen ernsthaften kirchlichen, religiösen Hintergrund, dieser Lichtmesstag am 2. Februar. Der Tag hat lang Maria Lichtmess oder Maria Reinigung geheißen. Und erst ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren wurde der umbenannt in Darstellung des Herrn. Die Kirche begründet es oder hat es so begründet, dass es ja schließlich ein Herrenfest sei und kein Marienfest. Und deswegen die Umbenennung, um den Fokus mehr auf die Geschehnisse zu richten, die es damals rund um das Jesuskind gegeben hat. Das Jesuskind ist ja am 25. Dezember geboren gewesen. Das heißt, am 2. Februar sind genau 40 Tage seit der Geburt vorbei. Und da mussten die Frauen früher zu einer Zeremonie in den Tempel gehen. Und zwar einerseits zu einer zeremoniellen Reinigung, weil die Frau nach einer Geburt als unrein galt. Also das war die nächsten 2000 Jahre auch noch so. Das war bis in unsere Zeit so, dass die Frau zum Vierisegnen in die Kirche gehen müssen nach einer Entbindung, weil sie da ja unrein gewesen war. Und damals war es eben auch so, im orthodoxen Judentum ist es heute auch noch so, dass die Frau als unrein gilt. Und früher war das so, dass nach der Geburt eines Sohnes sie 40 Tage als unrein galt, nach der Geburt eines Mädchens 80 Tage als unrein. Also die 40 Tage seit der Geburt des Jesuskindes sind am 2. Februar vorbei. Da musste einerseits die Frau zur Reinigung gehen, das war die Maria, und andererseits musste der Erstgeborene im Tempel dargestellt werden. Das heißt, er musste hergezeigt, er musste präsentiert werden und er musste ausgelöst werden, weil der Erstgeborene traditionell als Eigentum Gottes eigentlich galt. Und so mussten auch Maria und Josef in den Tempel gehen und das Jesuskind dort darstellen, segnen lassen. Teilweise ist es mit der Beschneidung Christi zusammen gefeiert worden. Und sie mussten eine Opfergabe bringen, um das Kind auszulösen quasi. Und in der Bibel heißt es, dass die Paare ein Lamm mitbringen müssen. Und wer aber zu arm ist, um ein Lamm zu opfern, der kann auch zwei Tauben bringen. Und auf den Darstellungen dieses Lichtmessgeschehens in der bildenden Kunst ist immer zu sehen, wie im Hintergrund entweder eine Magd oder der heilige Josef mit zwei Täubchen in der Hand oder mit zwei Täubchen im Käfig da steht. Für die Bibelstelle kennen, war vollkommen klar, das ist ein armes Ehepaar, die sich kein Lamm als Opfergabe leisten können. Im Zentrum dieser Bilder steht aber immer die Maria mit dem Jesuskind, das sie auf dem Altar präsentiert. Und auf der anderen Seite steht, der im Tempel dieses Kind empfängt. Das ist der greise Simeon, der Legende nach, der blind war und dann, als er das Christuskind berührt hat, angeblich gesagt hat, ich habe das Licht der Welt gesehen. Er war ja blind und wenn er dann das Licht der Welt sieht, dann bedeutet es im übertragenen Sinn, dass er die Bedeutung Christi, also diese, das Erlösertum, was mit Jesus auf die Welt gekommen ist, erfahren hat. So wurde das gedeutet. Gleichzeitig wurde dieser Ausspruch, ich habe das Licht der Welt gesehen, aber schon auf diese Lichtmesse hinweisend gesehen. Mhm. Und tatsächlich war es früher auch üblich, dass die Gläubigen in die Kirche eingezogen sind mit Kerzen und Fackeln in der Hand, also mit einer Lichterprozession, weil es damals ja auch üblich war, wenn jemand in eine Kirche also wenn ein Herrscher einzieht, ein Herrscher in seinen Palast oder ein Herrscher in seine Stadt einzieht, dass die Menschen ihm entgegenkommen, um ihn zu begrüßen. Und auch in der biblischen Legende heißt es, dass eine Nonne namens Hilaria, deren Kloster da passiert werden musste, dass die also Christus entgegengezogen ist mit Fackeln und Kerzen mit ihren Mitschwestern. Und so sind diese Lichterprozessionen an Lichtmess entstanden. Gleichzeitig ist es aber so, und auch diese Tradition, dass man da Kerzen weihen lässt und dass Kerzen und Lichter einfach eine so große Rolle spielen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass, wie wir gerade gehört haben, es ist ja mitten im Winter, es ist immer noch stockdunkel und alle hoffen immer noch, dass es heller wird. Und das war auch schon immer so, tausende von Jahren lang war das so. Deshalb haben sich um die Zeit überhaupt solche Lichterbräuche etabliert. Also es gab auch im alten Rom, in der Antike, die mit dem Christentum überhaupt nichts am Hut gehabt hat, gab es solche Lichterbräuche in dieser Zeit. Und mit diesem Reinigungsfest hängen auch alte römische antike Bräuche zusammen. Auch der Name Februar kommt vom Reinigen her. Februare bedeutet eigentlich, kann reinigen bedeuten. Also der Februar war ein Reinigungsmonat. Heute bezeichnen wir das als Hausputz oder so. Aber es ist ja so, dass wir tatsächlich am Ende eines langen dazu. Winters...
Das sind rituelle Handlungen.
Am Ende eines langen Winters, einer dunklen Zeit, wo wir uns in unsere Höhlen zurückziehen, das Bedürfnis haben, uns zu reinigen, den Körper zu reinigen, das Haus zu reinigen und alles bereit zu machen für den Frühling, der dann wieder lichtvoll kommt. Ja.
Ein schönes Bild.
Und damit hängt auch dieses Fest Maria Lichtmess zusammen, das im Übrigen nicht von Anfang an am 2. Februar gefeiert wurde, sondern am 14. Februar. Und das finde ich auch sehr interessant, diesen Gedanken, weil am 14. Februar feiern wir jetzt den Valentinstag. Und dieser Valentin, der hat ja eigentlich mit diesem Liebenden und diese Geschichten, das sind ja alles im Nachhinein angedichtet. Also dass dieser Valentinstag so eine enorme Bedeutung hat am 14. Februar, das mag auch daran liegen, dass es im frühen Christentum bis ins 5., 6. Jahrhundert üblich war, die Geburt Christi am 6. Januar zu feiern, also gleichzeitig mit der Erscheinung des Herrn, wo wir jetzt Epiphanie, drei König haben, da wurde am 6. Januar das Geburtsfest Christi gefeiert und dann 40 Tage später das Reinigungsfest und das war der 14. Februar. Mhm. Und erst nach ein paar hundert Jahren wurde das verlegt auf den 2. Februar, als sich eben als Feier der Geburt Christi der 25. Dezember etabliert hatte, nämlich der alte Tag des Sol Invictus aus römischer Zeit, den man ja christlich überlagern wollte.
Haben wir ja schon im Dezember darüber geredet, dass zum Beispiel in Spanien noch oft der 6. Januar der große Feiertag ist und bei den christlich-orthodoxen auch, dass der 6. Januar der große Feiertag ist.
Ja, also
das bei unseren Heilig Drei Könige einfach.
Bei unseren Heilig Drei Königen. Also in Spanien gibt es ja große Umzüge und auch die Geschenke für die Kinder zum Beispiel bringen die drei heiligen Könige, die Reyes Magos, bringen die Geschenke für die Kinder zunehmend natürlich mittlerweile auch am 25. Dezember, weil die Kinder das im Fernsehen sehen, dass es überall auf der Welt Geschenke gibt.
Nur bei einer noch nicht. Das geht ja heutzutage gar nicht mehr.
Das geht gar nicht.
Muss ja alles globalisiert werden.
Aber da gibt es große Umzüge von den Heiligen Drei Königen. Das sind große Prozessionen durch die Städte, wo die Heiligen Drei Könige da pompös einziehen. Und da gehen natürlich die Omas mit den Kindern hin. Und wenn die Kinder dann heimkämen, waren die Heiligen Drei Könige da und haben Geschenke da gelassen.
Aber das ist eine interessante Geschichte, darüber denkt man auch wenig nach, dass der 14. Februar dadurch eine ganz andere Bedeutung hat, weil dann in manchen Religionen, Sparten zum Beispiel, der 6. Januar der Geburtstag ist. Also kann nur noch der 14. Februar als sozusagen Lichtmesstag in Frage kommen.
Genau, nach diesen 40 Tagen eben, die also zwingend notwendig sind für die Reinigung der Frau dann.
Jetzt noch ein ganz, 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 ganz wichtiger Tag im bayerischen Brauchtum. Das ist nämlich ein Segen, auf den man eigentlich Wert legen sollte.
Der Blasius-Segen ist es. Und der heilige Blasius, der hat direkt nach dem Lichtmesstag seinen Gedenktag, nämlich am 3. Februar. Und deswegen ist es oft so, dass jetzt beim Gottesdienst, beim Lichtmessgottesdienst im Anschluss der Blasius-Segen schon erteilt wird. Und dieser Blasius-Segen funktioniert so, für die, die das noch nie gesehen haben, dass die Gläubigen sich am Mittelgang in der Kirche anstellen und eine Reihe bilden. Und der Pfarrer steht vorn, der den Blasius-Segen dann erteilt und hat gekreuzte Kerzen, zwei Kerzen in der Hand, die sich so wie das Andreaskreuz in X-Form gekreuzt sind. Also zu meiner Zeit, als ich jung war, haben sie einfach zwei lange weiße Kerzen so zusammenbunden in der Mitte oder der Pfarrer hat die so gehalten.
Das waren meistens sogar dünnere Kerzen.
Das waren ein bisschen dünnere und ganz lange, genau. Und die haben tatsächlich echte Wachskerzen am Ende gebrannt. Mittlerweile gibt es schon so Vorrichtungen für die Pfarrer. Das ist so eine gekreuzte, metallerne Geschichte, wo man einfach zwei normale Kerzen reinsteckt. Aber viel spannender ist es mit echten Kerzen, die da gekreuzt werden. Und diese gekreuzten Kerzen, die hält er dann jeweils vor den Gläubigen und spricht also den Blasius-Segen. Der heilige Blasius möge dich bewahren vor allen Halskrankheiten und so weiter. Das war's dann und dann kommt der Nächste dran und der kriegt auch wieder die brennenden, gekreuzten Kerzen vor Gesicht und Hals mehr oder weniger gehalten und diesen Segen, der das ganze Jahr, das ganze folgende Jahr über vor Halskrankheiten und Krankheiten des Kopfes, glaube ich, auch schützen soll. Und
alles, was im Kopf zu tun hat,
genau.
Dafür ist der Blasius zuständig.
Und das ist ja schon ganz wichtig, dieser Segen. Und ich weiß nicht, wie das früher war, weil so im Februar ist die Kirche ja total kalt. Und dann steht man da drin und dann hat man diese gekreuzten Kerzen direkt vorm Gesicht. Und ich habe mir gedacht, bitte brenn mir nicht die Haare. Also das war ganz unandächtig und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht. dass wenn man so ganz dicht vorm Gesicht und dann nur euer Pfarrer, der so zittert ein bisschen, dass man da wirklich mit der Angst das zum Dorn kriegt, dass man da irgendwie obrennt wird. Aber es ist auch tröstlich, wenn das da so warm ist, in dieser Februarkälte, dass man da das Gefühl hat, das wirkt wirklich irgendwie wärmend und heilend vielleicht für ein Hals und fürs Gesicht. Und warum der Blasius ausgerechnet für Hals zuständig ist, ist in seiner Legende begründet. Und zwar soll der heilige Bischof Blasius wegen seines christlichen Glaubens in der Zeit der Christenverfolgung ins Gefängnis geworfen worden sein. Und der war ursprünglich Arzt gewesen und das haben die Leute gewusst und dann ist tatsächlich eine Frau zu ihm ins Gefängnis gekommen mit ihrem kleinen Söhnchen und der Sohn, der drohte zu ersticken, weil er eine Fischgräte verschluckt hat und eben nicht ganz verschluckt, die ist ihm da irgendwo im Hals stecken geblieben und der heilige Blasius hat also nicht etwa da reingelangt oder mit einem Heimlichgriff diese Gräte herausbekommen, sondern er hat nur durch Handauflegen und das Gebet den Jungen vor dem Erstickungstod bewahrt. Und hat dann angeblich in der Sekunde seines Ablebens, wo er gestorben ist, hat er zu Gott gefleht, dass alle Menschen, die in seinem Namen um Gesundung bitten, von ihrem Leiden, insbesondere von Hals- und Kopfleiden, erlöst werden mögen. Und so ist der heilige Blasius zum Patron gegen Halskrankheiten, gegen Kopfkrankheiten geworden. Und so vorbeugend, prophylaktisch geht man eben zum Blasius-Segen am 3. Februar. Und Das Interessante ist auch, diese Frau, die da mit ihrem Sohn ins Gefängnis kam, die soll ihm eine Kerze mitgebracht haben. Und diese Kerze soll er da auch eingesetzt haben bei seiner Wunderheilung. Vermutlich ist ihm die im Nachhinein angedichtet worden, diese Kerze. Einfach um diese Licht- und Kerzenbräuche an Blasius und um Lichtmess herum ein bisschen zu unterfüttern. Und daher kommen eben diese gekreuzten Kerzen, die beim Blasius-Segen angewendet werden. Der Blasius-Tag war im Übrigen auch ein ganz wichtiger Wetterlostag, wo man besonders auf die Winde geachtet hat. Und zwar allein wegen dem Namen natürlich. Also der Blasius, der bläst recht. Und da hat man gedacht, kann man aus den Windverhältnissen am Blasius-Tag
Basta auch im Februar.
Genau drauf schließen, wie also der Wind im weiteren Verlauf des Jahres werden wird. Und dann wird es nämlich interessant, die nächsten 3 Tage haben 3 heilige Frauen ihren Namenstag. Das müsste man auch noch genauer untersuchen. Und 2 Tage später kommt dann noch eine. Am 4. Februar die heilige Veronika. Am 5. Februar die heilige Agatha von Catania, eine ganz berühmte Heilige. Auf die müssen wir dann nächstes Jahr um die gleiche Zeit genauer eingehen wahrscheinlich. Und am 6. Februar die heilige Dorothea. Und
ja, jetzt haben wir es endlich, wenn die Dorothea schon da ist, dass dein Lieblingsheilige kommt. Bist du wirklich nach der benannt?
Ich bin wirklich nach
der
benannt.
Oder nach irgendeiner Tante?
Nein, ich hatte bei uns in der gesamten Verwandtschaft, sofern wir sie kennen, gibt es tatsächlich keine Dorothea. Aber ich glaube, meine Eltern sind erstens fanden sie den Namen wahrscheinlich schön und dann auch die Patronin, die ja immer mit einem Korb mit Blumen und als Gärtnerin dargestellt
passt
wird.
Passt aber auch zu dir, du bist ja gern in deinem Garten.
Ich bin gern im Garten, ich liebe Blumen, ich liebe den Garten, also insofern passt es hervorragend, aber meine Eltern sind ziemlich sicher, weil sie mir das immer gesagt haben, nach der Bedeutung des Namens vorgegangen. Bei der Auswahl und das heißt ja Geschenk Gottes. Also dieser Name bedeutet, er kommt aus dem Griechischen und bedeutet Geschenk Gottes, so wie Theodora Gottes Geschenk bedeutet, so bedeutet Dorothea eben Geschenk Gottes. Und das haben sie mir immer gesagt, weil ich ein Geschenk Gottes war, deshalb haben sie mich so genannt. Und wegen den Blümchen, und das fand ich sehr nett. Und deswegen trage ich den Namen sehr gern. Und am 6. Februar haben also alle Dorotheas, wo auch immer auf der Welt sie leben möchten, ihren Namenstag. Und wir gratulieren von hier aus sehr herzlich.
Und wer war die Dorothea?
Die heilige Dorothea war natürlich eine wunderschöne, hübsche Jungfrau, die auch zur Zeit der Christenverfolgung gelebt hat und nicht von ihrem christlichen Glauben lassen wollte.
Ich kann so lachen. Keine Heilige war irgendeine Greislige, gell?
Conny war schier.
Die Schierlutz.
Ja, die wurde aber in Niederbayern erfunden. Also eigentlich war das auch eine schöne junge Frau.
Also die Dorothea war eine wunderschöne Heilige.
Eine wunderschöne Jungfrau, die dann hingerichtet werden sollte. Und auf dem Weg zur Richtstätte hat sie gesagt, sie hat überhaupt keine Angst vor dem Tod. Sie freut sich, wenn sie dann mit ihrem Herrn im Paradies vereint ist oder mit ihrem Bräutigam im Paradies vereint ist. Und dann hat der Schreiber, der da anwesend war, sie verspottet und hat gesagt, naja, dann schickst mal ein Zeichen von deinem Paradies da oder so. Das möchte ich mal sehen. Und in dem Moment kam vom Himmel ein Engel herabgeflogen mit einem Blumenkörbchen in der Hand mit ganz frischen Blüten. Und das war ja Winter. Das heißt, es war ein himmlisches Zeichen, weil ja diese Blüten vom Himmel kommen müssen, weil von der Erde können sie nicht kommen. Und dieser spöttische Schreiber, der sie so geärgert hat, der hat sich sofort auch zum Christentum bekehrt. Der hieß dann Theophilus, also der Gottliebende, ist dann auch hingerichtet worden. Und deshalb ist die Dorothea immer mit einem kleinen Engel mit einem Blumenkörbchen dargestellt.
Das ist ja ein wunderschönes Symbol auch. Da kannst du wirklich auch stolz auf deine Namenspatronin sein, eine wunderbare Heilige.
Ja, es ist zwar schade, dass sie hingerichtet worden ist, aber das mit den Blumen und mit der
Heilige geworden.
Patronin der Blumen und der Gärtner, das freut mich doch sehr.
Und der Johannes Hitzelberger hat noch die passende Musik ausgesucht. Die darfst du, Dorothea, natürlich auch ansagen.
Ja, also wenn ich richtig liege, dann kommt jetzt die Dorothea Weiß von den Grassauer Bläsern. Thank you.
ganz leise ist die Dorothea Weise. Ein schönes Musikstück. Ich bedanke mich bei Dorothea Steinbacher für unseren schönen Brauchtumsratsch. Freue mich schon auf den Monat Februar, wenn du da bist. Wir haben jetzt einiges Wichtiges vor uns. Den Lichtmesstag, den Blasiussegen, die heilige Dorothea, den Valentinstag. Und du hast, glaube ich, noch irgendeine Wetterregel oder ein Sprichwort parat?
Ja, die Dorothea, die hat natürlich mit, wenn man nicht Dorothea sagt, sondern Dorothee, dann reimt sie sich wunderbar auf Schnee und deswegen heißt St. Dorothee bringt meistens Schnee, da sind wir mal gespannt, und bringt Dorothee recht viel Schnee, dann bringt zum Trost der Sommer auch viel Klee. Also schauen wir mal, ob die Dorothee viel Schnee bringt oder ob es doch langsam Frühling wird.
Und bei uns war auch die Dorothee und unser Ratsch war besonders schön. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und auf Wiederhören.